Unterdessen rollten Julius, Allan und der Tote munter weiter durch den Wald von Sörmland. Bei Wittkerr hatten sie das Pech, einem Bauern zu begegnen. Der Mann lief dort gerade herum und inspizierte seine Felder, als das Trio auf der Draisine angefahren kam. Je näher die Draisine an Orkers Stückebrück kam, umso bedrückter wurde Julius. Eigentlich hatte er gedacht, dass man unterwegs schon an irgendeinem Gewässer vorbeikommen würde, in dem sich die Leiche versenken ließ. Doch nichts dergleichen. Und bevor Julius zu Ende grübeln konnte, rollte die Draisine auch schon auf das Industriegebiet der Rüstungsfabrik. Da zog er die Bremse und brachte das Gefährt zum Stehen. Der Tote kippte bei der Gelegenheit vornüber und schlug sich die Stirn an einem Stahlgriff. Na, das hätte unter anderen Umständen aber ganz schön wehtun können, bemerkte Allan. Es hat schon seine Vorteile, tot zu sein, meinte Julius. Dann stieg er von der Draisine, um auf das Gewerbegebiet zu spähen. Die riesigen Tore standen offen, aber das Areal wirkte einsam und verlassen. Dann fiel sein Blick auf einen Container. Er kletterte hinein und verschwand für eine knappe Minute aus Allans Blickfeld. Dann kam er wieder heraus und verkündete, dass er jetzt wisse, was sie mit der Leiche anfangen würden. Der Container war zur Hälfte gefüllt mit einer Art zylindrischer Objekte von gut einem Meter Durchmesser und 3 Meter Länge. Jedes war in eine einzelne Holzkiste verpackt. Allan war völlig erschöpft, als sie den schweren Körper endlich in einem der Zylinder verstaut hatten. Doch als er den Holzdeckel zuklappte und den Bestimmungsort las, besserte sich seine Laune gleich wieder. Addis Abeba. Kommissar Aronson sah sich in dem alten Bahnhofsgebäude um, fand aber nichts Interessantes, abgesehen von den Hauspantoffeln, die eventuell dem 100-Jährigen gehörten. Er wollte sie mitnehmen, um sie dem Personal im Seniorenzentrum zu zeigen. Naja, und dann waren da noch ein paar Wasserflecken auf dem Küchenboden, die zu einem Kühlraum mit ausgeschaltetem Generator und offener Tür führten. Aber das war freilich keine nennenswerte Spur. Stattdessen fuhr Aronson also nach Büringe weiter, um die Bewohner des Ortes zu befragen. In 3 Häusern traf er jemand an, und alle 3 Familien gaben zu Protokoll, dass Julius Jonsson im 1. Stock des Bahnhofsgebäudes wohnte, dass Julius Jonsson ein Dieb und Betrüger war, mit dem keiner etwas zu tun haben wollte, dass aber seit gestern Abend niemand etwas Seltsames beobachtet hatte. Doch dass Julius Jonsson grundsätzlich in irgendwelche zwielichtigen Machenschaften verwickelt war, das erachtete man als selbstverständlich. Als Aronson nach meinem Shopping zurückfuhr, klingelte ungefähr auf halber Strecke das Telefon. Es waren die Kollegen von der Notrufzentrale. Ein gewisser Landwirt Tengroth aus Wittkerr hatte sich mit einem interessanten Hinweis gemeldet. Ein bekannter Kleinganover aus der Gegend war vor ein paar Stunden an Tengroths Ackerland vorbeigefahren auf dem stillgelegten Gleis zwischen Büringe und Orkerstückebrück, und zwar auf einer Draisine. Außerdem befanden sich auf der Draisine noch ein alter Mann, ein großer Koffer und ein junger Mann mit Sonnenbrille. Es sah so aus, als hätte der junge Mann das Kommando, meinte Bauer Tengroth, obwohl er keine Schuhe an den Füßen hatte. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr, sagte Kommissar Aronson. Nach ein paar 100 Metern nahm Allans sowieso schon langsames Gehtempo ab. Er beklagte sich nicht, aber Julius merkte, dass dem alten Mann die Knie wirklich wehtun mussten. Da entdeckte er am Straßenrand einen Imbissstand, und er versprach Allan, wenn er sich noch bis dorthin weiterkämpfte, würde Julius ihnen ein neues Transportmittel verschaffen. Allan erwiderte, er habe sich sein Lebtag nicht über irgendwelche lumpigen Schmerzen beklagt und habe auch nicht vor, jetzt damit anzufangen, aber andererseits würde ihm ein Würstchen mit Brot jetzt schon sehr entgegenkommen. Julius beschleunigte also seine Schritte und Allan humpelte hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, war Julius mit seinem Grillwürstchen schon halb fertig und hatte nebenbei noch ein paar andere Dinge organisiert. Allan, sagte er, komm her, ich möchte dir Benny vorstellen. Das ist unser neuer Privatchauffeur. Benny war der Inhaber der Imbissbude. Er war Mitte 50 und hatte noch alle Haare, ja sogar einen Pferdeschwanz. Innerhalb von 2 Minuten hatte Julius nicht nur eine Wurst, eine Fanta und Bennys silbernen Mercedes Baujahr 88 erworben, sondern auch noch Benny selbst als Chauffeur engagiert und das alles für 100.000 Kronen. Allen musterte den Imbissbudenbesitzer, der immer noch hinter seinem Tresen stand. »Haben wir dich auch gekauft oder nur gemietet?«, erkundigte er sich schließlich. »Das Auto ist gekauft, der Chauffeur gemietet«, antwortete Benny. »Für 10 Tage erstmal, dann müssen wir neu verhandeln. Die Wurst ist inklusive.« Julius versprach Benny eine extra Chauffeursmütze, wenn er jetzt nur endlich seine Kochmütze abnahm und sich hinter dem Tresen herausbequemte, denn es wurde höchste Zeit für den Aufbruch. Benny fand nicht, dass es zu den Aufgaben eines Chauffeurs gehörte, mit seinen Arbeitgebern zu diskutieren, also tat er, wie ihm geheißen wurde. Den Reisekoffer wollte Julius lieber neben sich auf dem Rücksitz haben. Allan durfte vorne sitzen, damit er die Beine bequem ausstrecken konnte. Und dann setzte sich der bis dato einzige Imbissbudenbesitzer von Orkers Stückebrück hinters Steuer. »Wohin wollen die Herrschaften denn?«, fragte Benny. »Wie wäre es, wenn wir Richtung Norden fahren?«, fragte Julius. »Ja, das ist gut«, sagte Allan. »Oder Richtung Süden?« »Dann sagen wir doch einfach Richtung Süden«, sagte Julius. »Richtung Süden«, sagte Benny. 10 Minuten später traf Kommissar Aronson in Orca ein. Er brauchte den Schienen nur mit dem Blick zu folgen, da erspähte er auch schon eine alte Draisine direkt hinter dem Industriegelände. Aber das Gefährt war leer. Die Arbeiter auf dem Werksgelände luden gerade irgendwelche zylindrischen Objekte in Container. Keiner von ihnen hatte die Draisine ankommen sehen. Hingegen waren kurz nach dem Mittagessen 2 ältere Männer in unmittelbarer Nähe spazieren gegangen, vorneweg der eine mit einem großen Koffer, ein Stückchen hinter ihm der andere. Sie waren Richtung Tankstelle und Imbissbude unterwegs gewesen, aber wohin sie dann verschwunden waren, konnte niemand sagen. Aronson fragte, ob es wirklich nur 2 Männer gewesen seien, nicht 3. Doch keiner der Arbeiter hatte eine 3. Person bemerkt. Während Aronson den Weg zur Tankstelle und Würstchenbude einschlug, dachte er über die neuesten Informationen nach. Aber die Zusammenhänge waren ihm unbegreiflicher denn je zuvor. Zuerst hielt er an der Imbissbude. Langsam kriegte er auch Hunger. Das passte also ganz gut. Natürlich war der Kiosk geschlossen. Aronson fuhr weiter zur Tankstelle. Dort hatte man aber nichts gehört oder gesehen. Immerhin konnte man Aronson hier ein Würstchen verkaufen, das allerdings nach Benzin schmeckte. Der Kommissar beschloss, nach Malm Schöpping zurückzufahren. Er hatte ein paar Hauspantoffeln, die identifiziert werden mussten. Unterwegs rief Kriminalkommissar Göran Aronson den Landespolizeichef an und setzte ihn über den neuesten Stand der Ermittlungen in Kenntnis. Der war ihm dankbar, weil er eine Pressekonferenz abhalten sollte und bis jetzt keine Ahnung gehabt hatte, was er dort überhaupt sagen sollte. Der Polizeichef hatte einen leichten Hang zum Theatralischen und wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, machte er sich ungern der Tiefstapelei schuldig. Also trug er auf der Pressekonferenz schön dick auf. Der Polizeichef teilte den Vertretern der Presse mit, dass Allan Carlssons Verschwinden sich zu einem mutmaßlichen Entführungsdrama entwickelt hatte, wie schon die Lokalzeitung gestern spekuliert hatte. Außerdem habe die Polizei Hinweise, dass Carlsson noch lebte, aber gewissen Unterweltgestalten in die Hände gefallen war. Natürlich hatten die Journalisten jede Menge Fragen, doch der Polizeichef zog sich geschickt aus der Affäre. Er konnte immerhin noch herausrücken, dass Carlsson und sein mutmaßlicher Entführer heute gegen Mittag gesehen worden waren. Abschließend bat er den besten Freund der Polizei, die Öffentlichkeit, um sachdienliche Hinweise. Zur Enttäuschung des Landespolizeichefs schien das Fernsehteam bereits nach Hause gefahren zu sein. Doch Expressen und Aftonbladet waren auf jeden Fall vertreten, wie auch die Lokalzeitung und ein Reporter des Lokalradios. Ganz hinten stand noch ein Mann, den der Polizeichef nicht vom Vortag wiedererkannte. Vielleicht jemand von der Nachrichtenagentur? Doch Humpen war nicht von der Nachrichtenagentur. Ihn schickte der Chef in Stockholm. Und langsam aber sicher kam er zu der Überzeugung, dass Bolzen doch mit der Kohle abgehauen war. Wenn dem so war, dann war er schon so gut wie tot.